wo Gefahrlosigkeit ist. Es geht hier um Geborgenheit mitten im Sturm, wo ringsum alles ungeordnet ist. Es geht also auch um Geborgenheit, wenn wir im Leben vielleicht sprichwörtlich spüren, da haben uns die anderen aber im Regen stehen gelassen. Wenn wir keinen festen Halt unter den Füßen haben. Dann und gerade dann können wir beten, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Wohin blickt der Beter, wenn er dieses zuversichtliche Bekenntnis bezeugt? Blickt er in eine friedliche Welt? Sieht er nur einen blauen Himmel, Vögel, Blumen? Nein, er blickt in eine Welt, die uns Angst macht. In den Versen 5 bis 8 beschreibt der Beter, was in seinem Umfeld sich so alles abspielt. Sein Leben ist bedroht. Überall lauern Gefahren, Feinde. Und der Beter zählt einiges auf. Anschauliche Bilder gebraucht er da. Er spricht von Situationen, wo wir bedroht sind. Er beschreibt also die Welt in großer Nüchternheit, so wie er sie vorfindet. Von Stricken des Jägers spricht er. Damit sind Nachstellungen, Fallen gemeint, die einem anderen, die uns andere Menschen stellen können. Es gibt Leute, die immer mal wieder erzählen, wie sie auf ihrem Arbeitsplatz solche Fallen erleben, gemobbt werden. Dann ist hier vom Grauen der Nacht die Rede. Viele Menschen haben gerade nachts große Anfechtungen und was alles so in der Tiefe unseres Unter- oder sogar Unbewusstseins ist, das kommt manchmal durch Träume raus und dann erschrecken wir selbst über all das, was man da so träumt. Die Anfechtung der Nacht. Ältere Leute mögen heute, wenn es dunkel ist, nicht mehr auf eine Straße in unseren Großstädten gehen. Dann ist hier von Pest, die im Finstern schleicht und Seuche, die am Mittag Verderben bringt, die Rede. Schutz also vor einem unsichtbaren und trotzdem gefährlichen Feind ist ja auch gerade für uns alle ein wichtiges Thema, das unser normales Leben verändert, vielleicht sogar auf den Kopf stellt. Also gerade weil wir dieses Coronavirus nicht sehen können und oftmals auch nicht bemerken, verunsichert es uns, macht es uns Angst. Ich habe öfter, wenn ich auf der Straße früher mal gepredigt habe und Leute dann diskutiert haben, dann haben die gesagt, ich glaube nur, was ich sehe. Ich wünschte, dass alle diese Freunde, die das mal gesagt haben, nicht von solch einem Virus angesteckt werden. Den haben sie auch vorher nicht gesehen. Also man sieht schon manches in der geschaffenen Welt nicht. Man hört auch vieles in der geschaffenen Welt nicht. Wenn ich hier eine Hundeflöte hätte, keiner von uns würde etwas hören. Aber ein Hund würde anfangen, Walzer zu tanzen oder irgendwas. Und es gibt in der geschaffenen Welt viele Tiere, deren Sinne sind besser ausgeprägt, wenn es ums Sehen geht. Wir können nur einen ganz schmalen Ausschnitt sehen. Also das Unsichtbare, das uns bedroht und deshalb Angst macht. Das wird in diesem Psalm, den wir da vorhin, ich gucke mal dahin, weil er da mal gestanden hat, das wird in diesem Psalm beschrieben. Und mitten in diese Situation hinein sagt nun der Beter, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Geborgenheit, liebe Schwestern und Brüder, erfahren wir, wenn wir bekennen können, meine, nicht irgendeine, meine Zuversicht, meine Burg, nicht irgendeine noch so schöne Burg. Mein Gott. Persönlich dürfen wir mit Gott eine Beziehung haben, auf den ich hoffe. Mit Gott dürfen wir per Du sein. Ich habe einmal mit einem jungen Mann gebetet, der von Glauben und Konfirmationsunterricht damals kein Blasen und Tun hatte. Der redete Gott in einem ersten Gebet, das er sprach, mit sie an. Finde ich gar nicht so ganz ungewöhnlich. Die allerhöchste Instanz, wenn man nicht weiß, dass man eingeladen ist, per Du zu sagen. Das war ein Sound für mich, so mitzuhören, wie einer, ich danke Ihnen, sagt. Ja. Ich hatte es noch nie so leicht in meinem Leben, in einem kurzen Satz das Evangelium zu sagen. Nachdem der Amen gesagt hat, guckte ich ihn an und sagte, weißt du was, du darfst zu Gott Du sagen. Wir haben uns daran gewöhnt, das ist so selbstverständlich. Das ist aber ein Entgegenkommen des höchsten Gottes. Also, jemand hat mal gesagt, was nicht per Du ist, das ist perdu. Ich habe mal hier einen Schirm mitgebracht. Und will mal diesen Psalm ein bisschen anschaulich machen. Das ist ein Schirm, ganz für mich alleine. Unter dem bin ich in gewisser Weise geborgen, wenn es regnet. Und ich kenne viele Christen, die leben einen so persönlichen Glauben. Die haben nicht begriffen, dass Glaube eigentlich in Gemeinschaft gelebt wird. Gott für mich. Die fragen auch, was habe ich davon, dass ich glaube? Lohnt es sich zu glauben? Und gehen so ihren Weg mit Gott alleine durch diese Welt. Von Ringelnatz gibt es einen schönen Spruch, der heißt, ein Knie geht einsam durch die Welt, es ist ein Knie, sonst nichts. Es gibt Christen, die sagen, wir brauchen keine Gemeinde, keine Gemeinschaft. Ich kann mit Gott ganz persönlich kommunizieren, wenn ich im Wald bin oder wo auch immer. Dann gibt es, und das ist ein Bild für die Gemeinde, den habe ich noch nie aufgemacht, weil ich den eben erst bekommen habe. Ah. Das ist nun ein Schirm, das ist ein Bild, wo wir alles nur von oben erwarten. Und genau wissen, wir sind in einer großen Abhängigkeit über Gott. Demonstrieren wollte ich mit diesem Schirm allerdings etwas anderes. Dies ist ein Schirm. Bitte? Oh, Ich habe den geliehen, den will ich nicht kaputt machen. Ist gut. Ich erlebe gelegentlich, und ich zum Beispiel, wenn eine Beerdigung ist, dann mag ich nicht, wenn es regnet, mit dem Schirm gehen. Und dann tut das ganz gut, dann kommt manchmal einer und sagt, kannst du mit unter meinen Schirm kommen? Und das ist im übertragenen Sinne das, was eigentlich Gemeinschaft ausmacht. Unter dem Schirm des Höchsten, da sind wir gemeinsam als Gemeinde. Und wir brauchen Gemeinschaft. Und es ist schön, wenn du einen Blick hast für einen anderen, der vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes im Leben mal so im Regen steht und du ihm sagst, komm doch mit unter meinen Schirm. Dich schreibe ich auf meine Fürbitteliste. Dein Anliegen nehme ich auf mein Herz und es wird dann auch mein Anliegen. Das ist für mich ein Bild für Gemeinde und für Gemeinschaft. Aber ich habe hier noch einen ganz anderen Schirm. Und meine Schwestern und Brüder, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt mit so einem Ding, der hat mal vielleicht begonnen, wie ich mit den anderen beiden Schirmen demonstriert habe. Aber da ist biblisch gesprochen die erste Liebe futsch. Da ist die erste Begeisterung, die Nähe zu Jesus hat Dellen bekommen, Brüche bekommen. Man ist noch immer dabei, aber aus Gewohnheit. Vieles ist Trott geworden. Es steckt nicht mehr Begeisterung hinter meiner Nachfolge. Ist alles so, woran man sich gewöhnt hat, das kann auch gewöhnlich werden und sich abnutzen. Man geht da zwar noch sonntags hin. Ich bin gespannt, was nach dieser Pandemie sein wird, wo viele, viele sich daran gewöhnt haben, dass man auch zu Hause auf dem Sofa irgendwo eine Gottesdienstübertragung sehen kann, bei einer Tasse Tee. Ob da wieder neu eine Freude ist, auch an der Begegnung in der Gemeinde und an der Gemeinschaft. Also ein Schirm, der mal heile war, der mal seine Dienste getan hat. Und ich weiß nicht, und ich kann das auch von mir sagen, der Weg in der Nachfolge Jesu hatte nicht immer Hochkonjunktur. Da gab es auch Flauten. Da gab es auch Zeiten, wo ich sonntags gedacht habe, naja, du musst da hingehen. Was denken die anderen? Also, Schwestern und Brüder, wenn du in einer solchen Situation bist, wir dürfen neu uns unter dem Schirm des Höchsten versammeln. Dann kenne ich auch Leute, die haben solchen Schirm. Ein bisschen Religiosität. Wäre schön, wenn alle nach den 10 Geboten leben würden. Bis vor einiger Zeit sind sie auch Heiligabend noch in einen Gottesdienst gegangen. Aber es gab jetzt eine Umfrage, dass sehr, sehr viele sagen, wir würden Gottesdienste Heiligabend auch nicht vermissen. Weil sich die Kirchen ja heute, ihr vermutlich auch, Gedanken macht, was machen wir Weihnachten? Können wir da unter den Bedingungen etwas gestalten? Jemand, den ich auf den Glauben ansprach, der sagt, ja, ich glaube auch, mein Onkel spielt in einem Posaunenchor in der Kirche. Das ist alles nichts, das trägt nicht im Leben. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der ist unter einem Gemeinschaftsschirm mit vielen anderen und darf da auch ganz fröhlich und mit Begeisterung seine Straße ziehen. Was verheißt dieser Psalm, wenn wir unter dem Schirm des Höchsten geborgen sind? Von der Burg, da haben wir schon etwas gehört, ist die Rede, die ja von starken Mauern umgeben ist, sodass die Angriffe des Feindes abgewehrt werden. Und wirklich, eine feste Burg ist unser Gott. Ein gute Wehr und Waffen. Dann ist von Fittichen die Rede, von den Flügeln der Vogelmutter, die unter ihren weit gespannten Flügeln ihre Jungen, ihren Nachwuchs gegen schlechtes Wetter und gegen Raubtiere schützt. Meine Lebenserfahrung könnte ich mit der Zeile zusammenfassen, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Und bei Nachdenken über diesen Psalm fiel mir das alte Kinderlied ein, das mein Opa immer gesungen hat. Der musste, weil er Bäcker war, mit uns zur selben Zeit früh ins Bett. Aber dann hat er noch gesungen, breit aus die Flügel beide, o Jesu, meine Freude. In den Versen 9 bis 13, da lesen wir, dass Gott den Beter behütet. Gottes Bewahrung wird beschrieben, Gottes Fürsorge und Gottes Vorsorge wird bezeugt. Kein Unheil darf uns nahen. Gottes Engel haben Urlaubssperre, weil sie auf Gottes Gebot zum Dienst unterwegs sind. Dieser bekannte Vers, den wir ja auch singen, und er hat seinen Engeln geboten über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Das ist eigentlich immer mein Antrittsgebet, so wie man auch ein Tischgebet hat, vor einer Reise. Als ich in der Kreuzgemeinde vor vielen Jahren verabschiedet wurde zum Dienst in unserem Bund, da hat unser Chor diese Motette von Mendelssohn Bartholdy gesungen. Er hat seinen Engeln geboten über dir. Und das hat sich tief bei mir, auch bei vielen, vielen Reisen, dann immer wieder eingeprägt. Bei diesen Fahrten hatte ich manchmal auch bei mir den Eindruck, dass die Engel sogar Überstunden leisten mussten, weil ich gelegentlich das erlebt habe, was man Sekundenschlaf nennt. Ja, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Dem Glaubenden aber bleibt nicht jede Not erspart. Auch wir als glaubende Menschen können, hoffentlich nicht, aber können solch ein Virus einfangen. Wir haben kein Anrecht, dass es uns unter dem Schirm des Höchsten gut geht. Wir können in traurige Situationen kommen, familiäre Belastungen haben, berufliche Probleme zu bewältigen haben. All das ist auch uns nicht erspart. Wer ein Evangelium verkündigt, wo man sagt, wer glaubt, der kennt keine Krankheit, der ist ein Schwärmer. Auch Bonhoeffer hat Dezember 1944 dieses Lied gedichtet und 4 Monate später starb er den Märtyrertod. Jemand hat gesagt, Romano Guardini heißt er, Geborgenheit im Letzten gibt Gelassenheit im Vorletzten. Ich finde das ein sehr schöner Satz. Geborgenheit im Letzten, wenn ich weiß, der Herr ist meine Burg, der Herr ist meine Zuversicht, unter seinem Schirm erlebe ich Geborgenheit, da werde ich abgeschirmt im wahrsten Sinne des Wortes. Wer das weiß, der hat im Vorletzten, was auch immer in seinem Leben sich ereignen mag, Gelassenheit. Er wird nicht vor allem bewahrt. Wir haben keinen Anspruch, ein Leben ohne Krankheit, ohne Unfall zu führen. Tief eingeprägt hat sich in meinem Leben eine Situation aus meiner Kinderzeit. Mein Vater kam auf Heimaturlaub, er war im Krieg, und erzählte, wie er es erlebt hat, dass plötzlich Tiefflieger da waren und er sich weggeduckt hat und zusammengerollt hat neben einem Autorad. Und als die Tiefflieger weg waren, waren genau im Kreis, die Zahl kann ich nicht genau sagen, um 70 Einschüsse. Und er erzählte uns das und sagte, das wurde, in dem Augenblick fiel mir dieses Psalmwort ein, auch wenn Tausende zu deiner Rechten fallen. Ich will dich beschützen. Da sagt er, in diesem Augenblick habe ich diese Zusage Gottes für mich als eine persönliche Zusage angesehen und hat uns klargemacht, ich werde irgendwann heil nach Hause kommen. Und wir haben dann nach Schluss des Krieges von 1945 bis 1947 gewartet. Und da hat meine Mutter, mein Bruder und mir immer wieder auch dieses Bibelwort gesagt. Wir dürfen ganz getrost sein, wenn Tausende zu deiner Rechten fallen. Wir kriegten dann aber 1947 die Todesnachricht ins Haus und nicht die Heimkehr des Vaters. Da bin ich durch den Glauben und durch die Zuversicht meiner Mutter nicht irre geworden an Gott. Das heißt, ich würde auch heute für mich bekennen, auch wenn ich um Situationen weiß, die ja schwere Situationen im Leben waren, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, Und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Also in unseren Krisenzeiten, liebe Schwestern und Brüder, da dürfen wir dieses Bekenntnis aus diesem Gottesdienst mitnehmen und zu unserem persönlichen Gebet machen. Wenn du sagen kannst, mein Gott, mein Vater, dann sagt Gott zu dir, mein Kind. Und was gibt es Größeres, Schöneres? Wenn du Angst hast, sagt Gott, komm zu mir. Ich gebe dir die Kraft, die du brauchst. Und wenn du allein bist, komm zu mir. Ich halte dich und gebe dir die Geborgenheit, die dich stützt. Wenn du traurig bist, komm zu mir. Ich reiche dir die Schulter, an der du dich ausweinen kannst. Vertraue mir, denn ich bin bei dir. Wir sind Freunde auf ewig und egal was geschieht. Gott spricht, wenn du bekennst, meine Zuversicht ist Gott, meine Burg, dann sagt Gott zu dir, ich bin glücklich, dass es dich gibt und dass wir zusammengehören. Und zum Schluss noch die Verse 14 bis 16. Ja, er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. In diesen letzten Versen, 14 bis 16, da beginnt etwas Neues. Da meldet sich Gott selbst zu Wort. Da spricht nicht mehr der Beter. Da wendet sich nicht mehr der Beter an Gott, sondern da wendet sich Gott an den Beter. Und er hat das Gebet gehört und er sagt, er, das heißt, ich sage das so, weil ich das auch so kindlich glaube, in seinem himmlischen Hofstaat, sagt er, dieser Mann, diese Frau, die liebt mich und darum will ich sie erretten. Die kennt meinen Namen, darum will ich sie schützen. Da ruft mich jemand an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, also auch in der Not. Wir haben nicht einen Gott, der uns vor aller Not bewahrt, der uns aber in der Not bewahrt. Also hier wechselt der Text in wörtlicher Anrede. Es redet nicht der Mensch, sondern Gott. Und Gott redet hier über den Beter, der sich an ihn wendet. Und er freut sich über den Beter, den er liebt. Er versichert uns, dass er uns mit Namen kennt. 5 Jahre alt war unsere Enkeltochter, meine Frau und ich halfen dort in der Familie aus, weil Tochter irgendwo unterwegs war. Abends bringt der Großvater, also der Opa, die Tochter ins Bett. Juli heißt sie mit Namen. Und dann betet man, ja, der liebe Gott, möge sie bewahren in dieser Nacht, eine gute Nacht schenken und alle seine Engel schicken und dass sie keine bösen Träume hat. Und ins Bett. Nach einiger Zeit kommt die 5-Jährige wieder und sagt, Opa, ich kann doch nicht schlafen, ich habe Angst. Ich sage, wovor denn? Ja, ich sage, wir haben doch gebetet. Ja, sagt sie, aber es gibt ja in der Gemeinde ein Mädchen, das auch Juli heißt. Woher weiß jetzt der liebe Gott, dass ich gemeint war? Na, ich sage, das kriegen wir hin. Und dann habe ich nochmal mit genauer Straßenangabe. gebetet und dann schlief sie ein, ja. Er kennt unseren Namen, selbst wenn wir einen Namen haben, den viele andere auch haben. Also ab ins Bett. Er weiß also, wo du wohnst. Er weiß, welche Nachbarn du hast. Er weiß, welche Arbeitskollegen du hast. Er weiß, was in deiner Familie los ist. Dieser Schlussvers, so hat Johann Bengel gesagt, atmet schon, im Alten Testament, atmet schon Auferstehung. Und Luther sagt zu diesem Text, diese herrliche Heilszusage soll man oft und wohl bedenken und Gott herzlich bitten, dass er solche liebreiche, trostreiche Verheißung durch seinen Heiligen Geist als ein Siegel in unsere Herzen drücken wolle. Wenn wir diese Verheißung haben, dann sollen wir ihn gut in guter Dinge und fröhlich sein. Schwestern und Brüder, auf unseren Gott ist Verlass. Seit Jesus in einer dunklen Stunde gebetet hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist für uns Gewissheit, auf Gott ist für uns Verlass. Er hat das stellvertretend erlitten. Und es stimmt, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Und statt Amen, lasst uns einmal gemeinsam bekennen, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Ja, jetzt kann man Amen sagen. Wir hören ein Lied von der Technik, glaube ich. Das wird viele ältere Geschwister freuen. diesen Gott, auf den wir hoffen, und die Geschwister, die uns